Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und Büchern für junge Menschen und einem Gast, der Illustratorin Lucia Zamolo. Nein, sie ist nicht in Turin, nicht in Florenz geboren, sondern in Münster, 1991, und hat auch dort studiert. Design mit dem Schwerpunkt Illustration und Kommunikation. Ihr Geburtsort und ihr Name und was diese Verknüpfung alles nach sich zieht an Nachfragen, Vorurteilen, Schubladendenken und letztlich rassistischen Bemerkungen, das ist eins unserer Themen heute. Und damit befasst sie sich auf eine Zamolo-typische Weise in ihrem neuen Buch. Was nun Zamolo-typisch ist, darüber sprechen wir in den nächsten 25 Minuten. Lucia Zamolo, was würden Sie spontan als Zamolo-typisch bezeichnen?
Also das ist erstmal irgendwie ein schönes Wort. So denke ich persönlich ja gar nicht über meine eigene Arbeit, weil das eben so aus mir herauskommt. Allerdings nach 3 Büchern würde ich vielleicht sagen, dass ich mich sehr wohlfühle damit, wenn ich keine Einschränkungen, was Layout von einem Buch bedeutet, dass ich das brechen darf, meine Handschrift, die ich ja immer mit einbinde, mit den Bildern, dass die mal sehr skizzenhaft auch ausfallen können und dass ich das Ganze irgendwie so ein bisschen in so einer Alltagssprache verpacke.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, 3 Bücher liegen von Ihnen vor, geschrieben und bebildert. Rot ist doch schön, ein Buch über die Menstruation. Elefant auf der Brust, ein Buch über Liebeskummer. Und das neue Buch Jeden Tag Spaghetti, ein Buch über Alltagsrassismus, Herkunft, Heimat, das Anderssein. Es geht also immer um emotionalisierte Themenbereiche. Man kann fast eigentlich auch schon sagen, ein bisschen um Tabus. Sie sprechen das aus, was andere nur denken. Sensible Themen, die alle 3 ja auch immer, zumindest auch in ihren Büchern, mit Körperlichkeit zu tun haben. Lucia Zamolo, warum diese Themen?
Meist sind das einfach Themen, die mich selbst beschäftigen. Und es passiert mir so ein bisschen, dass ich dann einfach anfange an so einem Projekt, was dann am Anfang natürlich noch nicht in meinem Kopf ein Projekt ist, sondern in mein Skizzenbuch zu zeichnen zum Beispiel, und dann bemerke, welche Themen mich eben beschäftigen, wo ich scheinbar gerade viel drüber nachdenke, was so in meinen zig geöffneten Tabs auf meinem MacBook offen ist, ja, was ich irgendwie so in mein Gedankenbuch schreibe, und dann kristallisiert sich das irgendwie so ein bisschen immer von alleine heraus, dass das eben ja Themen sind. Also dann schaue ich immer, ob es Menschen interessieren könnte, andere Menschen vielleicht auch betrifft. Dann entsteht dieses Projekt irgendwie so da heraus, ganz ursprünglich, würde ich sagen.
Schauen wir uns mal ein Buch an. Das Cover rot, darauf ein Slip, der Titel Rot ist doch schön. Und hier zeigt sich schon gleich ein zarter Widerspruch gegen eine landläufige Meinung, dass die Menstruation etwas Fürchterliches, womöglich Schmutziges ist. Das Buch, das mit dem Förderpreis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur mit der Serafina ausgezeichnet wurde und 2019 auf der besten Liste des Deutschlandfunks stand, war Ihre Bachelorarbeit. Wie wurde denn das Thema und dieses Buch an der Hochschule angenommen und wie schwer war es überhaupt, einen Verlag zu finden?
Als ich dieses Projekt in meinem Bachelor-Abschlusssemester, als das so entstanden ist, es war ganz interessant, weil ich da auch noch selber ganz anders zu diesem Thema stand. Also eigentlich ist dieses Buch, spiegelt so ein bisschen meine Auseinandersetzung mit dieser Thematik der Menstruation, und am Anfang stand ich dem auch gar nicht so empowernd gegenüber, sondern war auch immer noch in so altem, sag ich mal, tabubehafteten Denken gefangen. Dadurch, dass ich mich dann auseinandergesetzt habe mit der ganzen Sache, kam irgendwie diese Entspanntheit und so ein bisschen dieses Hinterfragen, wieso mache ich das eigentlich so, wieso verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise. Und das Lustige war, dass ich bereits vorher schon mir ausgedacht hatte, bei welchem Professor ich meine Abschlussarbeit machen möchte, weil ich sehr viel mit ihm einfach schon im Studium zusammengearbeitet habe. Und dann war das eben ein Mann. Und dann dachte ich noch so am Anfang, ein Mann, oh Gott, wie findet der das jetzt? Bin ich aufgeregt, wenn ich mit ihm darüber reden muss? Und also ist mir das vielleicht sogar unangenehm? Allein, dass ich mich das gefragt habe, zeigt ja schon, dass es mir irgendwo unangenehm war. Als ich dann mit ihm das Thema so besprochen habe, meinte er, und das fand ich so toll auch, also er war total unterstützend und meinte auch, ja, da kann ich ihn jetzt aus emotionaler und persönlicher betroffenen Sicht quasi nicht so viel sagen, aber ich möchte das Projekt unterstützen und kann Ihnen da meine Sichtweise drauf geben, aber sprechen Sie mit möglichst vielen Menschen, lesen Sie ganz viel. Als sich dann herausgestellt hat, dass es bereits ein Buch gibt über Menstruation und ich irgendwie so ein bisschen unsicher wurde und dachte, oh nein, jetzt hat jemand hier meine Idee und das ist auch schon verlegt worden, hat er dann einfach nur gesagt, was ist das denn für ein Humbug? Da muss es mindestens 2 Bücher zu geben und sie machen das jetzt. Und da erinnere ich mich besonders gerne dran, weil das einfach stimmt und weil das aber auch schon so bestärkend war. Also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt.
Das hört sich so an und er hat gesagt, lesen Sie ganz viel und das haben Sie gemacht. Es geht ja nun nicht nur um das persönliche Erleben und Ihre Erfahrungen, sondern Sie haben recherchiert. Aristoteles, Plinius, Paracelsus, die mittelalterliche Idee vom bösen Blick der Frauen während der Menstruation, die Idee der Unreinheit, dann ganz viele kulturelle Unterschiede. Hier allein hätte es ja ein wahnsinnig komplexes, umfangreiches Sachbuch werden können. Wie haben Sie denn dann ausgewählt?
Ja, da habe ich mich auch echt so ein bisschen überfordert gefühlt, kurz durch die ganzen Bibliotheken gestreunert und so viel gefunden. Auch überlegt, wie trage ich das denn jetzt alles zusammen? Und auch da wieder gedacht, ja, was für mich in meinen Erzählstrang passt und was ich irgendwie mir besonders gut gemerkt habe, das habe ich einfach mit reingebracht und das kam ganz natürlich. Also ich habe zwischendurch auch ein bisschen damit gehadert, irgendwie, dass ich dem ganzen Thema nicht in ganzer Fülle gerecht werde, aber mich dann immer so ein bisschen zurückgeholt und mir selber gesagt, ja, das ist jetzt auch ein Anstoß zu der Öffnung dieses Themas und dass das natürlich kein perfektes Werk wird, was jetzt alles über das Thema Menstruation, was jemals irgendwie gesagt oder geschrieben wurde, beinhaltet oder anspricht, sondern eben so eine grobe Idee von dem, was ich sagen möchte, quasi unterstützt.
Zur Öffnung gehört ja auch, dass die Bücher so eine Art Dialog mit den Leserinnen und ich sage jetzt mal hoffentlich auch mit den Lesern sind. Also diese Form sowie die Verquickung von handgeschriebenem Text und Bild trägt zu einer Leichtigkeit bei. Da heißt es an einer Stelle, dann können wir ja jetzt normal darüber sprechen. Aber nein, man kann es nicht. So einfach ist es nicht. Obwohl sie vorher bereits die schlechte Launewolke, Pickel, Essattacken, Schmerzen, Scham, also kurz ein mentales und körperliches Chaos auf Bild- und Textebene humorvoll und gnadenlos umgesetzt haben. Ihr Humor, ich glaube, das ist ganz wichtig und damit erreichen Sie sicherlich viele Lesende.
Das habe ich mir tatsächlich auch mit meinem Professor zusammen gesagt, dass es natürlich gerne feministisch sein darf. Auch natürlich versteht das nicht jede Altersgruppe, aber relativ viel zynische Kommentare sind da ja auch bei. Und ja, so ein bisschen so eine Ironie, dass das aber total wichtig ist, um das Thema, so wichtig es auch sein mag, es ist ja gar nicht so, dass ich mich darüber lustig machen möchte, bei keinem der Themen, die ich da behandle, aber dass es so eine Art Einstieg erleichtert und so ein bisschen die Menschen mit reinzieht oder sich öffnen lässt und irgendwie die Menschen irgendwo einhakt und wenn die einmal so eine Emotion gezeigt haben, auch wenn das nur so ein Schmunzeln ist über irgendeinen Satz oder eine Illu oder ja irgendwas lustig gezeichnetes, dann ja, dann hat man die irgendwie und dann lesen und blättern die vielleicht auch weiter und dann stellt man sich vielleicht mit den Lesenden auch auf eine Ebene. Das Ganze kommt nicht irgendwie so belehrend rüber oder besserwisserisch. Das ist mir immer ganz wichtig gewesen.
Ja, das ist es auch nicht. Am Ende, nach vielen genauen Erklärungen, Tipps, sportlichen Schmerzentzerrübungen und sogar dem Hinweis, Bananen zu essen, weil die so viel Kalium haben, glaube ich, ne, dann gibt es so eine Art Fazit, nämlich stolz zu sein auf das Frausein. Sie haben eben schon mal den Begriff des Empowerment auch benutzt. Muss man sich vielleicht eine ganz kurze Antwort nicht doch wundern, dass Mädchen im Jahr 2021 noch immer keine größere Selbstverständlichkeit und so wenig Selbstbewusstsein entwickelt haben, damit umzugehen?
Ich hoffe ja tatsächlich, dass sich das mittlerweile schon geändert hat. Ich meine, das ganze Projekt habe ich angefangen 2017 und das Buch wurde verlegt 2019. Ein paar Jahre sind vergangen und ich hoffe, dass sich da was getan hat, aber natürlich ist das keine Zeitspanne im Vergleich zu dieser Riesenzeitspanne, in der das Thema in den meisten Kulturen als Tabu galt. Und das muss erstmal alles aufgeholt werden. Und das bedarf, glaube ich, auch erstmal ein paar Generationen, das verinnerlicht zu haben, dass man sich selbst gut dabei fühlt und auch, dass es von der ganzen Gesellschaft um einen herum Menschen, die nicht menstruieren, dass es von denen auch als so etwas ja, Tolles, aber irgendwie auch einfach Natürliches wahrgenommen und behandelt wird.
Sprechen wir über das zweite Buch. Da geht es nämlich um Liebeskummer. Und wer erinnert sich nicht an den ersten, zweiten und dritten? Und jedes Mal war es fürchterlich. Die Welt ging unter, das schwarze Loch, der Sturz ins Dunkel, überall das Nichts. Wir haben also hier eine einfache, alles umfassende Darstellung von den damit verbundenen Gedanken und Gefühlen, also von Absturz über Wut, über Trauer bis zum Neubeginn. Auch hier starke grafische Schriftdarstellungen, mit denen Sie ja spielen und die immer wieder in den Geschichten, also in den Bildern, muss man fast sagen, viel Raum einnehmen.
Das passiert irgendwie auch so. Natürlich hat das viel damit zu tun, welche Emotionen ich gerade darstelle. Also diese Handschrift hilft mir da irgendwie total, mich auszudrücken, weil ich dadurch ja den Worten oder Buchstaben so eine gewisse Wichtigkeit geben kann, auch wenn ich das nicht selber vorlese, dass da sich ja auch so eine gewisse Emotionalität drin zeigt, wenn ich irgendwie groß und zackig schreibe oder mal klein und geschwungener. Das hilft mir irgendwie, ja, so eine Einheit auch aus dem Bild und dem Text zu geben, weil ich das immer nicht so mag, wenn es da so eine zu dolle Linie gibt quasi zwischen diesen beiden gestalterischen Elementen.
Ich will mal ein Bild herauslösen als Beispiel. Da gleich zu Beginn, da gibt es eine Art Bildzitat auf zwei Seiten. Also man muss das Buch dafür drehen. Ein Mädchen fällt rücklings durch ein schwarzes Irgendwas vorbei an einem Zylinder mit herausragenden Kaninchenohren, Pikkarten und einer Uhr. Woran denken wir? An Alice im Wunderland? Was bedeutet dieses Bildzitat und die Verbindung zu Alice?
Eigentlich fängt das meist so an, dass ich denke, ich möchte eine fallende Person darstellen, weil es sich für mich irgendwie angefühlt hat, zumindest in ein paar Augenblicken, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und dann passiert das ganz schnell, dass in meinem Kopf irgendwie so Verbindungen entstehen. Diese fallende Alice kennen ja alle, selbst Kinder aus dem Disney-Film. Und wenn man dann irgendwie nochmal ein bisschen weiter überlegt, irgendwie die Geschichte, dass Alice ja auch gar nicht mehr weiß, wie groß sie ist, wie klein sie ist oder wächst und schrumpft und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dass sich dieses Gefühl irgendwie für mich ziemlich gleichsetzen lässt, das hat dann irgendwie gepasst. Und dann bringe ich so ein paar kleine Hints quasi, also so kleine Andeutungen in die Illustration, dass Menschen sich da selbst irgendwie erkennen, dass sie auch daran denken und eben vielleicht auch in das entweder auffällt oder vielleicht auch erst auf dem zweiten Blick. Das ist ja für die Geschichte oder dieses Gefühl an sich nicht ausschlaggebend oder wichtig. Man sieht ja diese fallende Person und versteht dieses Bild ja. Aber dass es dann ja nochmal so eine andere Tiefe gibt und dem Buch vielleicht auch mal eine andere Tiefe, wenn man das dann nochmal durchblättert, dass einem so kleine Sachen dann auffallen nochmal.
Auch in diesem zweiten Buch werden Medizinisches, Psychologisches und Philosophisches miteinander verbunden. Aber auch hier gibt es eine Vielzahl amüsanter Details. Zum Beispiel, der andere ist überall, sogar im Stabmixer. Und so bewegt man sich mit diesem ganzen Liebeskummer durch die verschiedenen Phasen, die auch ein bisschen an die Trauerphasen erinnern, bis zum Neubeginn, also zur Chance, das Leben im guten Sinne dann für sich zu ändern. Und das Fazit, da zitiere ich Sie jetzt, Liebeskummer gibt es nur, weil es auch Liebe gab. Ist es dennoch ein Buch ja, über den Kummer oder mehr noch über einfach starke Gefühle?
Also es ist natürlich ein Buch über den Liebeskummer. Das sind ja starke Gefühle, aber
auch über die Liebe.
Genau. Und das ist eben das Wichtige, dass ich Menschen, die diesen Liebeskummer verspüren, ernst nehmen möchte, dass ich dieses Gefühl ernst nehmen möchte, weil es manchmal irgendwie, hatte ich damals das Gefühl, so abgetan wird als etwas, das man vielleicht mit 16 hatte oder wenn man seine erste große Liebe irgendwie verloren hat. Aber das begleitet einen irgendwie durchs Leben. Das kommt immer und das geht wieder und das kennen junge sowie alte Menschen. Ich gehe auch darauf ein, dass es Liebeskummer bedeuten kann, wenn eine Person verstirbt. Es kann auch Liebeskummer bedeuten, wenn man Freunde, Freundinnen verliert. Also weil man die ja auch, das sage ich ja nochmal zum Schluss, auch auf eine Art und Weise liebt. Also dass die Liebe ja so sehr facettenreich sein kann und aber einfach irgendwie so eine Grundemotion unseres Lebens.
Die Illustratorin Lucia Zamolo ist heute Gast im Büchermarkt und jetzt sprechen wir über das ganz neue Buch, Jeden Tag Spaghetti. So ernähren sich doch alle Italiener und Italienerinnen. Und Sie, Lucia Zamolo, mit diesem Namen essen Sie doch auch sicherlich jeden Tag Spaghetti. Das ist nur eins von Millionen Vorurteilen, die man Ihnen entgegenbringt, so wie viele mit dunkler Haut oder lockigem Haar immer wieder gefragt werden, wo sie denn eigentlich herkommen. Was war für Sie der ausschlaggebende Satz, die ausschlaggebende Situation für dieses Buch über ja, Herkunft, Heimat? Oder ist es doch mehr ein Buch über Rassismus und Diskriminierung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das deckt alles in ganz kleinen Anfängen ab, sag ich mal. Also es schneidet alles ein bisschen an und verwurstet das miteinander, weil es eben nicht immer so klar trennbar ist. Ich glaube, das ist eigentlich auch schon das, was ich ja mit dem Buch zeigen möchte. Die ausschlaggebende Situation war eigentlich 2019 auf der Buchmesse, als mein erstes Buch rausgekommen ist und eben den Preis, den Serafina-Preis gewonnen hat, worüber ich mich super toll gefreut habe. Und dann kam eine Journalistin auf mich zu und hat mich gefragt, ja, Lucia, toll, herzlichen Glückwunsch erstmal, wo kommen Sie denn her? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Münster, auch da, wo der Verlag seinen Sitz hat. Ja, nee, das meinte ich nicht. Wo kommen Sie denn her mit so einem Namen? Also, wo sie eigentlich herkommen, meinte ich. Und da war ich so verdutzt und neben mir stand noch eine andere Illustratorin, die auch irgendwie total perplex war und ich in dem Moment gar nicht so richtig wusste, wie ich jetzt reagieren sollte, weil ich die Journalistin jetzt nicht vorführen wollte oder irgendwie ihr patzig antworten wollte und einfach gar nicht genau wusste, wie ich mit dieser Situation umgehe. Einerseits passiert einem das schon regelmäßig, aber andererseits wundere ich mich auch jedes Mal aufs Neue, dass es immer noch wirklich passiert. Ja, ich mich eine Zeit lang gefragt habe, wie gehe ich damit um, wie reagiere ich auf solche Fragen?
Das neue Buch hat ja so eine Art Button, also eine Art Untertitel, sage ich jetzt mal, und der lautet, wie es sich anfühlt, von hier zu sein, aber irgendwie auch nicht. Und dieser Untertitel des Buches bringt ja das Thema auch so auf den Punkt. Es klingt aber auch ein bisschen wie, Leute, ich bin's auch leid. Was ist denn eigentlich das Schlimmste, dass man sich immer wieder erklären soll oder dass man durch die Fragen auch automatisch ausgegrenzt wird?
Ja, ich glaube, dieses Ausgrenzungsgefühl tatsächlich, das ist ja so schwierig zu beschreiben, weil das natürlich nicht ausgrenzend gemeint ist, aber wenn man immer wieder auf etwas hingewiesen wird, was man vielleicht selber auch gar nicht so sieht und was vielleicht auch gar nicht so ist, also was für einen selber gar nicht so die Wichtigkeit hat, dann hinterlässt das natürlich was, dann fängt man an, Sachen zu hinterfragen und man wird verunsichert einfach, gerade auch in jungen Jahren. Und wenn sich das dann so weiter durchzieht im Leben, ist das, finde ich, schade, wenn man eigentlich, also ich weiß, ich bin hier geboren, ich komme aus Münster, ich bin Münsteranerin, aber es wird einem nicht geglaubt. Mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen gemein. Also und man weiß nicht, was, ich kann ja jetzt nicht aktiv, was soll ich daran ändern, damit die Menschen mir das glauben. Dieses Beweisen und eben dieses gleichzeitige, unterschwellige, du kannst ja gar nicht von hier sein.
Sie umkreisen ja diese Problematik von allen Seiten, also Sie versetzen sich durchaus auch in die Situation der anderen und das wird, dieses Umkreisen wird immer enger aus den verschiedenen Perspektiven, bieten dann auch Lösungen an, sich selber, also der Figur, der Protagonistin. Das ist niederschwellig, da kann man unglaublich gut sich hineindenken. Und sie wollen, wie auch zuvor in den anderen Büchern, die Menschen ja vor allen Dingen mit ihrem Humor erreichen. Aber dann wird es doch ernst irgendwann, denn es geht um, Zitat, toxische Komplimente und auch um Mikroaggression. Also es geht ja schon wirklich um was ganz, ganz Existenzielles im Grunde genommen in diesem Buch und auch in ihrem Alltag.
Ja, total. Also das ist wirklich interessant und das habe ich vor allem auch in Gesprächen mit Freunden, Freundinnen beobachtet, dass viele, die in solchen Situationen sind, humorvoll damit umgehen mit solchen Situationen und so versucht haben, so würde ich das jetzt sehen, ja, so eine gewisse Art und Weise zu finden, um sich davon nicht so verletzen zu lassen, weil es natürlich irgendwie im ersten Moment verletzend ist. Aber wenn das eben so häufig passiert, und das ist ja auch dieses Prinzip der Mikroaggression, wenn ein kleiner Schmerz häufig passiert, also der Einzelne ist auszuhalten, aber die Kontinuität macht es dann eben zu einem großen Schmerz oder Störfaktor, um damit umzugehen, ja, haben viele irgendwie gelernt, das irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht so doll an sich heranzulassen. Das finde ich auch richtig, aber ich finde es genauso wichtig, dieses Thema auch manchmal zu benennen und sich damit auseinanderzusetzen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle, die solche Situationen erleben, sich ständig damit konfrontieren und auseinander und aufklären müssen. Ich fand, es ist wichtig, dass darüber auch geredet wird und dass gesagt wird, ja, dass man das auch thematisieren darf, wenn es einen stört. Dass man da einerseits ja eben humorvoll mit umgehen kann, wie ich vielleicht auch am Anfang gerade in das Buch so mit einführe. Und wenn es dann aber auch geradezu nochmal viel gravierenden Situationen, die mich persönlich jetzt auch gar nicht betreffen, sondern dass eher Geschichten von Freunden waren, auch eine gewisse Ernst erfolgen muss, um das zu besprechen.
Sie sagen, ich zitiere Sie, der Hintergrund steht zu oft im Vordergrund, also der Migrationshintergrund. Ständig äußert jemand ein Schubladendenken, ein Vorurteil und somit eigentlich ein rassistisches Denkmuster. Aber Ihnen gelingt es tatsächlich für ein junges Publikum, ich würde mal sagen, sicherlich ab 10 Jahren kann man dieses Buch lesen, den Schmerz und gleichzeitig die Wut deutlich zu machen, aber durch den Humor fangen Sie das ja absolut wieder auf und dann stellen sie fest, ja, die Seiten über Spaghetti waren wirklich lustiger. Und dann gibt es so eine Art Fazit, das heißt Read, Watch, Listen, Grow. Was heißt das? Ich beschäftige mich damit, ich gucke genau hin, ich höre genau zu und an diesem ganzen genauen Zuhören, an dem Miteinander kann man wachsen?
Ja, eigentlich habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Nein, das ist eine sehr gute, was heißt Interpretation, aber es heißt genau das. Also es ist natürlich entstanden in diesem ganzen Black Lives Matter Kontext, ja, dass man eben Menschen zuhören soll, auf Menschen achten soll und von denen auch lernen kann, ja, was bestimmte Situationen angeht, die man vielleicht als Weiße oder auch Cis-Person, die man selber einfach nicht erlebt, dass das aber auch alles super wichtige Realitäten und Erlebnisse und Leben sind und das einen nur bereichern kann, also dass man sich selbst öffnet und das auch diese anderen Lebensrealitäten auch hereinlassen soll und dass es einen nur bereichern kann, also dieses Wachsen quasi verdeutlicht das.
Wir müssen jetzt zum Schluss, denn wir sind schon am Schluss unserer Sendung. Auf jeden Fall, das müssen Sie ganz kurz noch auflösen, die Sache mit den Spaghetti und der Tomatensoße aufklären.
Im Buch gibt es auch innen drin eine Seite, die sagt, alle mögen ja Spaghetti, toll, juhu, ist auch total das Kinderessen. Spaghetti mit Tomatensoße ist einfach zu kochen, denkt man, wenn man das Buch liest, findet man heraus, warum auch manchmal nicht. Aber es ist eben irgendwie so, alle sind gut drauf zu sprechen und eigentlich kann man nichts blöd daran finden an diesem Gericht. Aber wenn es das jeden Tag gibt, dann, ja, so sage ich das selber im Buch, kommt es einem auch irgendwann zu den Ohren heraus. Und das ist so ein bisschen eben dieses Mikroaggression als mein Bild auf dieses immer auf Italien angesprochen werden. Das ist eben auch so toll irgendwie, wie es auch ist. Es hat schöne Seiten. Ich mag es auch, aber eben nicht jeden Tag.
Das sagt Lucia Zamolo. Die Illustratorin aus Münster. Mehr Mut, weniger Schubladen, mehr Sensibilität. Das wünschen wir uns. Vor allem aber auch den Humor Lucia Zamolos, der Schweres leichter machen kann. Lucia Zamolo, viel Erfolg für das neue, sehr wichtige und auch wirklich sehr heitere Buch. Danke für das Gespräch. Wir sprachen vor allem über Rot ist doch schön und Jeden Tag Spaghetti. Alle Bücher erschienen im Bohem Verlag. Alle Angaben finden Sie unter deutschlandfunk.de. Man kann die Sendung dort oder in der Audiothek-App noch einmal anhören. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.